Die Frage, die uns heute beschäftigen soll, sehr geehrte Damen und Herren, die an diesem philosophischen Gespräch teilnehmen, ist eine andere Grundfrage der Philosophie. Was ist das sittlich Gute? Diese Frage haben Philosophen von der Antike an gestellt. Und bis zur Gegenwart ist sie eine der am heißesten debattierten Fragen der Philosophie, die Grundfrage der Ethik. Kant hat bekanntlich geleugnet, dass wir über die Erscheinungen hinaus die Dinge an sich, die Welt, wie sie unabhängig vom menschlichen Geist ist, erkennen. Und seiner Position zufolge dürfte er kein Urteil fällen über etwas jenseits des Horizontes menschlicher Erfahrung. Und doch beginnt er die Grundlegung der Metaphysik der Sitten, indem er gleichsam diese seine allgemeine Erkenntnistheorie vergisst und sagt, es ist nichts in der Welt, ja auch außerhalb der Welt zu denken möglich, was in uneingeschränktem Sinn gut genannt werden könnte, außer ein guter Wille. Also nichts ist im uneingeschränkten Sinne gut als das sittlich Gute. Und das, sagt Kant, gilt nicht nur für die Welt menschlicher Erfahrung, auf die er an sich das Erkennen eingrenzen wollte, sondern gilt an sich absolut. Diese sittlichen Werte, das sittlich Gute, wird von vielen nicht in diesem absoluten Sinn gesehen. Philosophen glauben, dass die moralischen Vorstellungen der Menschen nur von Gesellschaft zu Gesellschaft wechseln, dass es überhaupt nichts absolut sittlich Gutes gibt, dass es auch nichts gibt, was unter allen Umständen und in allen Situationen sittlich schlecht wäre, dass der Zweck die Mittel heiligt. So gibt es auch in der Ethik eine gewaltige Debatte, einen großen Streit, in dem die Philosophen die Frage, wie und was ist das Gute, was sind seine Wurzeln und Quellen, ganz verschieden beantworten. Die Verschiedenheiten der Positionen betreffen aber nicht nur die Fragen, die bisher erwähnt wurden, sondern zum Beispiel auch das Problem, was eigentlich das sittlich Gute motiviert, ob es unser eigenes Glück ist, wie der Eudaimonismus lehrt, oder ob es etwas in sich und absolut den Menschen Forderndes, etwas in sich Wertvolles gibt. All diese Fragen können wir selbstverständlich in einer knappen halben Stunde nicht in Angriff nehmen oder nicht beantworten. Wir können aber zunächst fragen, was es denn am sittlich Guten ist, das Kant motivieren konnte und auch schon Sokrates motiviert hat, im sittlich Guten den Inbegriff des Guten überhaupt zu finden. Im Vergleich dazu, wenn wir sagen, ein Pferd ist gut, ein Karren ist gut, ein Auto ist gut, ein Skifahrer ist gut oder fährt gut Ski, hat das Begriff gut einen dünnen, gleichsam hohlen Charakter im Vergleich zu dem tiefen Sinn, den das Wort gut erhält, wenn es auf das moralisch Wertvolle, auf das sittlich Gute sich bezieht. Woher kommt aber dieser Vorrang, von dem Kant sagt, das sittlich Gute allein sei gut im uneingeschränkten Sinn? Nun, zunächst können wir erkennen, dass das sittlich Gute, das, was wir mit sittlich Gut meinen, nicht nur etwas subjektiv Angenehmes, etwas subjektiv Befriedigendes und Lustspendendes ist, sondern etwas in sich selber Gutes. Wir werden nichts als moralisch gut bezeichnen, wenn wir annehmen, dass es nur uns persönlich Spaß macht und einem anderen nicht. Also mit diesem uneingeschränkten Sinn, in dem das sittlich Gute gut ist, meint Kant zunächst, dass es in sich selber von absolutem Werte ist. Und Kant, obwohl er in seiner allgemeinen Ethik und Philosophie einen objektiven Wertbegriff nicht eigentlich begründet, hier an dieser Stelle, wo er vom absoluten Wert des Sittlichen spricht, ist er einer der Vorläufer einer objektiven Werttheorie. Nun sagt Kant, das sittlich Gute ist also in sich absolut wertvoll, nicht nur für uns angenehm, auch nicht einmal nur für die Person gut, sondern es ist in seiner eigenen Natur gut. Aber was er meint, wenn er sagt, es ist im uneingeschränkten Sinne gut, ist noch viel mehr. Er meint, dass dieser sittliche Wert in einem höheren, in einem eigentlicheren Sinne gut ist, dass alle anderen Güter, wie die Glücksgaben, Reichtum, Ehre, Macht und sogar Tapferkeit, nicht in diesem höheren Sinn gut sind, dass sie auch in den Dienst genommen werden können von Übeln, von dem bösen Willen und dass sie dadurch dem Bösewicht, wenn er tapfer und mutig im Ertragen von Schmerzen ist, nur umso verabscheuungswürdiger, nur umso böser machen kann. Also nur das sittlich Gute ist sozusagen rein gut. Es kann nicht in Dienst genommen werden von etwas Schlechtem. Wenn wir näher nachdenken, was das sittlich Gute ist, finden wir etwas anderes. Unter allen vielen verschiedenen Bedeutungen des Wortes gut oder allen verschiedenen Werten ist das sittlich Gute nur in einer Person realisierbar. Es kann nicht ein Tier, es kann nicht eine Pflanze, es kann nicht ein Ding, ein Stein moralisch gesehen gut sein. Das ist unmöglich. Nur eine Person kann sein Träger sein. Aber wenn wir fragen, warum nur eine Person sittlich gut sein kann, so erkennen wir, dass es nicht nur der Verstand, nicht nur der Intellekt der Person ist, der für das Gute vorausgesetzt ist. Denn ohne Erkenntnis von etwas, das eine Forderung an uns richtet, ohne Verstand kann es auch nicht sittlich Gutes geben. Aber es ist nicht nur der Verstand, der Intellekt des Menschen, die Erkenntniskraft des Menschen, die ihn befähigt, sittlich gut zu sein, sondern da ist eine andere und vielleicht noch tiefer und unmittelbarer mit dem sittlich Guten verknüpfte Eigenschaft der Person, nämlich, dass die Person frei ist, dass sie über sich selbst Herrschaft hat, dass es Akte, Taten, Handlungen, aber auch Gedanken, Wünsche, Willensrichtungen in uns gibt, die nicht von irgendetwas anderem abhängen, außer von uns selber, die in unserer eigenen Macht stehen, die in uns sind, weil wir sie wollen, wie Augustinus sagt, und die nicht in uns wären, wenn wir sie nicht wollten. Ohne Freiheit, das ist wieder eine solche ewige Wahrheit, die rein vernünftig einsehbar ist, ohne Freiheit ist sittlich Gut und Böse absolut unmöglich. Selbst wenn wir in einem religiösen Kontext denken, wie manche Religionen das angenommen haben, dass Gott den Menschen völlig determiniert, dass, wie Calvin an einer Stelle sagt, Satan nichts hätte machen können gegen die ewige Auserwählung zum Bösen. Wenn also von einem göttlichen Entschluss abhinge, ob er sittlich gut oder nicht gut ist, dann wäre er selber unmöglich, böse zu nennen. Nur durch diese freie Verfügung über unsere eigenen Handlungen, nur durch die Freiheit ist das sittlich Gute, aber auch das sittlich Böse möglich. Und mit der Wurzel in der Freiheit hängt ein anderes wichtiges Element zusammen. Die Freiheit allein genügt nicht, um sittliche Werte zu begründen. Ich bin zum Beispiel frei, jetzt hier oder dorthin vor der Kamera zu gehen, meine Hände aufwärts oder links oder rechts zu bewegen. Aber diese freien Tätigkeiten sind nicht sittlich gut und nicht sittlich böse, selbst wenn sie die Kameraleute beunruhigen könnten. Sittlich gut und sittlich böse setzt also voraus, dass auch der Gegenstand, auf den unser Wille sich richtet, von einem Wert ist, der höher ist als andere Werte, der einen besonderen Charakter hat. Man könnte das sittlich bedeutsam, sittlich relevant nennen, nicht sittlich gut. Nehmen wir zum Beispiel das menschliche Leben. Wenn jemand ein menschliches Leben vernichtet, jemand ermordet, dann ist das sittlich böse. Warum? Weil der Wert des Lebens ein hoher ist. Niemand ist deshalb sittlich gut, weil er lebt, aber jemand ist sittlich böse oder sittlich gut, wie er sich, je nachdem, wie er sich zu dem Wert des Lebens stellt. Wir können also unterscheiden den sittlichen Wert und den sittlich relevanten, den sittlich bedeutsamen Wert. Eine Unterscheidung, die der Ethiker Dietrich von Hildebrand eingeführt hat. Nun erkennen wir also, dass das sittlich Gute nur entsteht, wenn ein freier Wille sich auf etwas richtet, das von einem besonderen Charakter ist, den wir sittlich relevant, sittlich bedeutsam nennen können. Damit hängt ein weiteres zusammen. Nur für die sittlichen Werte ist der Mensch verantwortlich, weil sie aus seiner Freiheit stammen. Er muss gleichsam dafür Antwort stehen, Rede und Antwort stehen. Und seine sittliche Verantwortung gründet eben darin, dass diese sittlichen Werte mit der Freiheit verknüpft sind und einen sehr wichtigen Gegenstand betreffen. Durch dieses Zusammenwirken der Bedeutsamkeit des Gegenstandes, des sittlichen Aktes und der Freiheit entsteht dieses Phänomen der Verantwortung. Dieses Phänomen der Verantwortung unterscheidet das Moralische von allen außermoralischen Werten. Zum Beispiel für unsere Schönheit oder Hässlichkeit sind wir nicht verantwortlich, außer insofern wir durch unsere Freiheit beitragen können, hässlich auszusehen. Aber für uns, ob wir begabt oder unbegabt sind, dafür sind wir nicht verantwortlich. Aber für das sittlich Gute oder sittlich Böse sehr wohl. Und die sittlichen Werte sind auch damit gekennzeichnet und unterschieden von allen anderen, dass sie einen Bezug zum Gewissen haben, zu dieser eigenartigen Stimme im Menschen und doch nicht einfach nur eine Stimme unserer selbst. Es ist so, wie wenn Freud spricht hier von einem Überego. Und auch wenn das eine Psychologisierung des Moralischen ist, so sieht er darin, dass das Ich, das gleichsam in mir spricht, hier nicht einfach mit meinem eigenen Ich zusammenfällt. Diese Stimme des Gewissens kann, wie Dostojewski in den Brüdern Karamasow beschreibt, jemanden quälen, jemanden unendlich innerlich zur Verzweiflung nahebringen, wenn es ihm vorwirft, eine vergangene Schuld. Dieses Gewissen kann jemand mahnen, das Gute zu tun. Es kann jemand warnen, etwas Böses nicht zu tun. Und diese Stimme des Gewissens wiederum ist ein unterscheidendes Merkmal des Moralischen. Nun, wenn wir zurückgehen zu der Frage der Überlegenheit sittlicher Werte, und es gibt viele andere Kennzeichen des Moralischen, aber wenn wir uns damit für den Moment begnügen, dann können wir sagen, dass die sittlichen Werte über die anderen Werte hinausragen und dass wir uns das veranschaulichen können. Nehmen wir zum Beispiel zwei Mädchen in einer Schule. Die eine ist überaus schön und außerdem hochbegabt, die Beste in ihrer Klasse. Die andere ist ein unbegabtes, hässliches, äußerlich hässliches oder weniger schönes Mädchen. Nehmen wir an, das schöne und intelligente Mädchen fällt in die Hände eines Verbrechers, der sie vergewaltigen, der sie vielleicht auch sogar ermorden will. Die hässliche und unbegabte Schülerin sieht das und setzt sich mit ihrem Leben unter Gefahr ihres Lebens ein, um ihre Schulkameradin zu retten. So sehen wir, dass der sittliche Wert ihres Einsatzes völlig anderer Natur ist als der intellektuelle Wert der Intelligenz der Schulkameradin oder auch der ästhetische Wert ihrer Schönheit. Und aus diesem Grund sehen wir, oder wir erkennen zugleich, dass dieser sittliche Wert unvergleichlich überlegen ist. Und so können wir sagen, dass die sittlichen Werte auch das höchste Gut für den Menschen sind.
Moral verpflichtet uns zu so vielem, was uns keinen Spaß macht. Ist dann die Moral nicht eigentlich eine Feindin des Lebens?
Nun, zur Frage, ob das Sittliche ein Feind oder eine Feindin des Lebens ist, weil es das, was uns Spaß macht oder Lust bereitet, uns verbietet, ist zunächst zu sagen, dass die sittliche Forderung, die sich an einen Menschen richtet, zum Beispiel in unserem Beispiel, keineswegs alle Lust, alles, was uns Spaß macht, verbietet. Es gibt viele Formen der Lust, der Freude, des Angenehmen, ein angenehmes Bad, Schwimmen, ein Ausflug, Sport, die Abkühlung im Wasser, auch die sexuelle Lust in der Ehe oder in einer menschlichen Beziehung, die vom Moralischen überhaupt nicht verboten werden. Man könnte sagen, das Moralische verbietet uns eine Lust nur dann, wenn diese Lust, wenn dieses bloß Befriedigende in Konflikt gerät mit dem, was sittlich gut ist. Also wie zum Beispiel, es verbietet die Lust des Verbrechers, der sich an dem Mädchen in unserer Geschichte vergreifen möchte. Diese Lust verbietet es. Warum? Nicht, weil es Lust ist, sondern weil diese Lust in ihrer ganzen Natur gegen die Würde des Menschen gerichtet ist, weil Der Mensch, der diese Lust sucht, missachtet die Würde dieses Mädchens, ihre sexuelle Integrität, die Tatsache, dass wir die respektieren sollen, die Tatsache, dass eine Person nie ein bloßes Mittel zu unserer Lust sein darf, sondern immer auch um ihrer selbst willen zu achten ist, wie ebenfalls Kant in seiner Ethik sagt und wie die polnischen personalistischen Ethiker, die Karol Wojtyła, Tadeusz Titschen, Andrzej Szostek und andere Ethiker umfassen, weil die Person um ihrer selbst willen zu achten, um ihrer selbst willen zu bejahen ist. Dieses Prinzip wird hier verletzt. Und insofern ist die Moral gegen eine solche böse Lust, gegen eine solche Lust, die illegitim ist, gerichtet. Aber sie verbietet keineswegs alle Lust. Dazu ist zu sagen, dass der Mensch, dass das Gut und Glück des Menschen ja nicht nur von seiner Lust herrührt. Und die Moral ist deshalb keine Feindin des Lebens, sondern eine Freundin des Lebens, weil sie uns um ein Gut bemühen lässt, das viel höher steht als das Gut der Lust. Wir haben gerade vorher gesagt, dass die sittlichen Werte das höchste Gut für den Menschen sind. Diese These hat in ungeheuer beeindruckender Form in der antiken Philosophie Sokrates vertreten. Im Dialog Gorgias von Platon hören wir, wie Sokrates, oder erleben wir, wie Sokrates diese Einsicht verteidigt gegen drei Sophisten. Und er betont, dass es viel ein schlimmeres Übel für den Menschen ist, wenn er sittlich schuldig wird, wenn er sittlich Unrecht tut, als wenn er Unrecht leidet, auch die größten, schrecklichsten Leiden. Und er bringt Beispiele, wo ungerechte Tyrannen ihre Feinde verbrannt und geschlagen und misshandelt haben und sagt, diese grauenvoll leidenden Menschen sind weniger, für dieses Leiden ist ein geringeres Übel für sie, als die Ungerechtigkeit für den Tyrannen. Die Sophisten sind entsetzt, halten es für eine Verrücktheit von Sokrates, so etwas zu behaupten. Und hier bringt Sokrates ein ganz tiefes Argument, das wir uns auch zu eigen machen können und aus dem wir erkennen können, dass die Moral nicht eine Feindin des Lebens, sondern die beste Freundin des Lebens ist. Er sagt, betrachten wir doch das Opfer dieser Ungerechtigkeit, das Opfer der Juden in den Konzentrationslagern, können wir denken, die stalinischen Opfer der Verbrechen der Kommunisten. Betrachten wir, was diese armen Menschen leiden müssten und wie sie sterben. Ist dieses Leiden so hässlich, sagt Sokrates, so verabscheuungswürdig, so schändlich, wie die Ungerechtigkeit derer, die solche Taten begehen? Und selbst der abgebrühteste Sophist, Kallikles und Polos und Gorgias, können nicht leugnen, dass es hässlicher ist, schändlicher ist, so ein Unrecht zu begehen, als das Unrecht leiden, das ja eigentlich nicht schändlich, nicht in diesem tiefen Sinn hässlich ist. Und Sokrates sagt, nun, wenn nun in der Seele des Übeltäters dieses viel tiefere, hässliche, dieses sittlich Böse ist, muss es dann nicht auch ein größeres Übel für den sein, in dem so ein Übel besteht? Und kann denn dann das Leiden, das nicht in derselben Weise schändlich oder hässlich oder überhaupt nicht schändlich ist, sondern einfach ein anderes Übel ist, kann das ein so großes Übel für die Person sein? Und so kommt er zu dem Schluss und zwingt gleichsam im Dialog sogar seine Gegner, ihm zuzustimmen, dass das sittliche Übel noch ein viel tieferes Übel für die Person sein muss. Denn es ist in sich selber von der größten Hässlichkeit. Und an dieser Stelle können wir fragen, wie ist überhaupt sittliches Böses möglich? Und die Antwort darauf könnte darin liegen, dass der Mensch eben nicht notwendig das in sich selber Gute sucht. Er kann auch eine Lust suchen, er kann auch eine Freude suchen, die ihn rein subjektiv befriedigt. Er kann seine Begierlichkeit befriedigen wollen, er kann ein Opfer quälen wollen und sadistischen Spaß daran finden, er kann einfach nur einem Vergnügen nach dem anderen nachjagen. Und er braucht sich niemals die Frage zu stellen, ob das Leben, das er führt, in sich selber besser ist, ob es eine Wertantwort ist, ob es auf das in sich Gute die gebührende, angemessene Antwort gibt. Ja, er muss sich nicht einmal die Frage zu stellen, ob dieses Leben, das er führt, im Dienst seines echten, seines wahren Glückes liegt. Also sehen wir, wie es möglich ist, den Gesichtspunkt des subjektiv Lustvollen zu isolieren von der Frage des in sich Wertvollen. Und so kann das Böse entstehen. So kann sogar der Hass auf die Welt des sittlich Guten entstehen.
Jeder von uns lebt in einer anderen Situation. Und wenn wir andere Menschen beurteilen oder deren Verhalten beurteilen, dann sagen wir oft, ja, es ist einfach, weil er in der und der Situation ist, in dieser Familie lebt, die und die Erlebnisse gehabt hat. Gibt es irgendwelche Handlungen, die moralisch eindeutig zu bewerten sind, wo man sagt, unabhängig vom Kontext, das ist gut oder das ist böse?
Nun, die Frage, ob das sittlich Gute oder das sittlich Böse absolut sind oder nach dem Urteil verschiedener Menschen oder nach verschiedenen Situationen wechselt, kann noch einmal in einem doppelten Sinn verstanden werden. Einmal kann man meinen, dass das, was sittlich gut und was sittlich schlecht ist, abhängt von den Meinungen des Einzelnen. Das ist kein Objektiv zu allen Zeiten für jeden Menschen in sich selber bestehendes Gerechtes oder Ungerechtes gibt. Um einen solchen ethischen Wertrelativismus zu verteidigen, könnte man viele Argumente heranführen. Vielleicht das am häufigsten gebrauchte ist das Argument aus der Meinungsverschiedenheit. Menschen verschiedener Kulturen, verschiedener Religionen halten verschiedene Dinge für sittlich gut oder für sittlich erlaubt. Zum Beispiel in Indien mag es als großes Verbrechen gelten, eine Kuh zu schlachten. In Europa, in unseren Schlachthöfen, halten wir das für ein moralisch gestattetes Vorgehen, dass der Fleischhauer Tiere zum Gebrauch der Menschen schlachtet. Diese Meinungsverschiedenheit hier allerdings kann man nicht wirklich als einen Grund anführen für den ethischen Relativismus. Denn in Wirklichkeit beurteilen die Inder aufgrund ihrer hinduistischen Religion die Natur der Kuh anders. Sie glauben, dass es nicht eben einfach ein Tier, eine Kuh ist, sondern eine heilige Kuh, eine Kuh, in der vielleicht die Seelen Verwandter leben, eine Kuh, die einen besonderen Bezug zu dem Göttlichen hat. Und deshalb ist es ein Verbrechen. Wenn wir glauben würden, dass in der Kuh die Seele unserer Großmutter lebt, würden wir auch das Schlachten der Kuh ablehnen. Also hier ist es gar kein verschiedenes Urteil über den Wert, sondern über die Natur der Sache. Und das finden wir oft. Aber sicher gibt es auch Konflikte, wo trotz der an sich erstaunlichen weltweiten Übereinstimmung über viele moralische Fragen, zum Beispiel betreffend die Menschenrechte, aber sicher gibt es auch echte Meinungsverschiedenheiten über moralische Fragen. Und hier stellt sich die Frage, sind diese Meinungsverschiedenheiten ein Grund, von der Relativität der sittlichen Werte auszugehen? Und auch hier scheint dieser Schluss durchaus verfrüht zu sein. Denn es kann auch ganz andere Erklärungen geben für die entgegengesetzten Meinungen über das, was sittlich gut und böse ist. Es muss in keiner Weise sein, dass diese Meinungsverschiedenheit daher rührt, dass es keine objektiv guten und bösen Maßstäbe geht. Es kann zum Beispiel der Grund dafür darin liegen, dass sittliche Werterkenntnis, ethische Erkenntnis, eine gewisse ethische, sittliche Tugend voraussetzt, dass jemand, der den Lastern ergeben ist, ein Dieb, ein Räuber, ein Mörder, nicht einsieht, warum Mord oder Diebstahl schlecht ist. Also diese sittlichen Voraussetzungen heißen nicht, dass es relativ für den einen Menschen ist, was gut oder was nicht gut ist, sondern dass ein Mensch leicht blind wird, durch seine wiederholten schlechten Taten den Unwert seiner Handlungen gar nicht mehr sieht.
Über Moral wird immer viel geschritten. Die einen sagen, das wäre moralisch, die anderen sagen, das wäre moralisch. Was ist Moral für uns?
Die Frage, was die Ethik für uns bedeutet, kann man so auffassen, dass die Ethik oder dass die sittlichen Werte für den Menschen subjektiv nur gelten. Dass also etwas nur für uns persönlich sittliche Bedeutung hat. In diesem Fall muss man noch einmal unterscheiden, diejenigen Dinge, die ein besonderer Ruf für uns sind. Also es kann zum Beispiel für mich in meiner Situation als Vater einer Familie verpflichtend sein, bestimmte Dinge zu tun, die für Sie oder für einen anderen Menschen, der vielleicht keine Familie hat, keinerlei Verpflichtungen darstellen. Es kann aber auch sein, dass man es meint im Sinn des ethischen Relativismus, über den wir gerade vorher gesprochen haben. Aber vielleicht richtet Ihre Frage noch unseren Blick auf einen weiteren Gesichtspunkt, nämlich auf die Frage, welche Rolle spielt das Ethische, welche Rolle spielt das Sittliche in unserem Leben? Und zu dieser Frage möchte ich sagen, dass das in unserer Freiheit liegt, das hängt von uns ab. Das Sittliche, die sittlichen Werte appellieren an unsere Freiheit, sie richten sich an unsere Freiheit. Die sittlich relevanten Güter fordern von uns, dass wir nach ihnen streben. Wir sollen nach der Wahrheit suchen, nach dem Gerechten suchen, nach dem Guten suchen, wahrhaftig sein, treu sein, gütig sein, denen, die uns Unrecht tun, verzeihen. Aber diese Forderung kann nur erfüllt werden, wenn wir selbst unser Leben nach dem Sittlichen ausrichten. Das Sittliche ist ein Wert, der zeigt, dass die tiefste Quelle des Guten im Menschen nicht einfach in seiner Personenwürde, die er von Natur aus und von Geburt aus besitzt, liegt, sondern frei, wie Gabriel Marcel sich ausgedrückt hat, erobert werden muss. Das sittlich Gute nimmt diejenige Rolle und diejenige Stellung in unserem Leben ein, die wir ihm gleichsam einräumen durch unsere Taten. Selbstverständlich können wir nicht hindern, dass objektiv gesprochen die sittliche Forderung an uns ergeht, auch wenn wir ein böses Leben führen, auch wenn wir ein Leben voll Laster und Ausschweifung oder voll Ungerechtigkeit führen, so können wir nicht hindern, dass das Sittliche selbst seinen Anspruch an uns richtet. Also in dem Sinn ist für jeden Menschen das Sittliche gleichbedeutsam. Aber die Frage, welche Rolle es spielt, wie weit wir mit unserem Willen uns ihm angleichen, diese Frage hängt von uns selber ab. Und in diesem Sinne meine ich, dass wenn wir die sittlichen Werte betrachten und ihre transzendente Bedeutung sehen, ihre Bedeutung in einem absoluten, uneingeschränkten Sinn sehen, wenn wir sehen, dass das Schicksal der Person, dass die tiefste Schicksalsfrage für die Person die ist, ob er sich den sittlichen Forderungen angleicht, ob er tatsächlich das tut, was sein Gewissen ihm gebietet oder ob er davon abweicht. Diese Frage ist die Entscheidungsfrage für den Menschen. Und an dieser Stelle will ich vielleicht zum Abschluss noch eine Bemerkung machen, die schon durch die früheren Fragen aufgeworfen wurde, ein Problem stellen. Und zwar, ob es Handlungen gibt, auch äußere Taten gibt, die unter allen Umständen und in allen Situationen sittlich unrecht sind. Diese Frage kann man relativ leicht beantworten, wenn wir an die Sphäre der sittlichen Werte denken, die in inneren Akten liegen, in Haltungen, in Tugenden, in Einstellungen, im Hochmut oder Begierlichkeit, wie sie im Herzen des Menschen bestehen. Aber sie ist schwer zu beantworten hinsichtlich äußerer Handlungen. Und doch, glaube ich, gründet die Würde der menschlichen Person darin, dass er erkennt, dass es gewisses Unrecht gibt, gewisse Handlungen gibt, die aufgrund ihrer innersten Zielsetzung sittlich unrecht sind und die daher unter keinen Umständen und in keiner Situation legitim sind. Wenn wir das leugnen, müssten wir zugeben, wie die utilitaristische oder teleologische Ethik oder die Ethik, dass der Zweck die Mittel heiligt, dass alle Handlungen, Betrug, Mord, Totschlag, Lüge, Verleumdung, Meineid, Vergewaltigung, Ehebruch unter Umständen erlaubt sein könnten. Aber damit verliert das Sittliche gleichsam sein Rückgrat, seine Substanz, seine Würde, die darin liegt, dass es gewisse Handlungen gibt, die so sehr ihrem Wesen nach die Güter, die an uns ihre Forderungen richtet, verletzen, dass sie unter allen Umständen schlecht sind.